Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ecuador. Atemberaubende Landschaften, die Anden, der Amazonas, eine unglaubliche Tierwelt. An Musik denkt man in erster Linie vielleicht nicht. Doch in dem südamerikanischen Land tut sich was. Do-it-yourself-Musiker organisieren Touren, gründen Labels, nehmen Platten auf. Aber wie verkauft man Alben, wenn Musikpiraterie praktisch legal ist? Wer kommt zum experimentellen Indie-Konzert, wenn die meisten lieber zu Reggaeton tanzen wollen? Sexo y nada más. Sexo y nada más. Wie kommt man ohne staatliche Förderung an Geld? Improvisation und Kreativität sind gefragt. Davon ließen sich auch die Musiker der Leipziger Band Wooden Peak anstecken. Für sie ging es 2015 für eine Tour nach Ecuador und das ohne Spanisch und Ortskenntnisse. So wird selbst das Besorgen eines Schlagzeugs zum Hindernis. Wooden Peak treffen in Ecuador auf andere Musiker, auf Produzenten und Tonstudiobesitzer. Ihre Erlebnisse halten sie in der Doku Ermitaños fest. Nun sind Wooden Peak im Detektor FM Studio. Mit ihnen wollen wir eine Stunde lang über die Musikszene in Ecuador reden.
Jonas und Sebastian von Wooden Peak jetzt bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Stellt euch erstmal vor, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr?
Ich bin Jonas Wolter und ich spiele Gitarre und Fußorgel. Und singe bei Wooden Peak. Wir sind aus Leipzig, 2008 gegründet.
Und Sebastian.
Ich bin Sebastian, genau. Ich spiele das Schlagzeug bei Wooden Peak und mache die Elektronik.
Konnte man sich auch schon mal anschauen in der Detektor FM Session. Habt ihr hier schon mal gespielt in diesem Studio. Heute wollen wir aber über Ecuador sprechen, denn ihr wart in Ecuador, ist schon ein Weilchen her, 2015 war es im Herbst. Und ihr wart da auf Tour und wir wollen uns in der kommenden Stunde mal mit Ecuador beschäftigen, wollen ein bisschen eintauchen in das Land, in die Musik von Ecuador. Ein Land, das mir jetzt musikalisch erstmal gar nichts sagt, euch wahrscheinlich erstmal auch noch nicht so viel, bevor ihr dahin gefahren seid. Wie seid ihr da rangegangen?
Also über die Szene von Ecuador wussten wir auch überhaupt nichts, bevor es sich ergeben hat, dass wir dorthin fahren können.
Eine Stunde Ecuador Spezial mit Wooden Peak. Wir steigen da gleich ein in die Thematik, wollen aber erstmal einen Song von euch hören, um euch ein bisschen kennenzulernen. Wir hören Wooden Peak mit Miss Goodman. Das ist Wooden Peak mit Miss Goodman. Die Band, Sebastian und Jonas, ist bei mir im Studio. Wir sprechen über Ecuador. Die Band war in Ecuador auf Tour. Und mich würde erstmal interessieren, wie hat es euch überhaupt dahin verschlagen? Hat einer von euch irgendwie so ein Südamerika-Fable und war schon immer mal so die Idee da, komm, lass mal Ecuador touren? Oder wie kam das überhaupt zustande?
Es war tatsächlich so, dass ein Freund von mir dorthin gereist ist und unsere Musik mitgenommen hat. Und dort hat sich ein Fan ergeben, der später die Tour auch organisiert hat, Diego Espindola. Und der wollte uns eigentlich gerne unterbringen auf einem Festival, das aber ein Gitarrenfestival war, für klassische Gitarre.
Ah, so Konzertgitarre.
Richtig, und, genau. Ja. Eigentlich auch mit ganz viel europäischem Bezug. Das hat nicht geklappt. Die wollten das nicht haben. Und er war aber so angefixt von der Idee, so eine Reise zu organisieren und hat dann so ein bisschen drauf los versucht und uns ab und zu E-Mails geschrieben.
Also es war gar nicht eure Initiative sozusagen, sondern der Kumpel da von euch, der hat gesagt, ey, ich hole euch hier rüber, wir machen mal was mit euch. So.
Genau, und wir bestimmt. Also wir haben nicht dran geglaubt, dass es wirklich was wird. Und irgendwann waren es eben genug zusammen organisierte Konzerte, dass er meinte, ihr müsst jetzt mal sagen, ob wir das machen oder nicht.
Es gibt ja mitunter deutsche Bands, die das mit einer Förderung machen. Das Goethe-Institut zum Beispiel schickt immer mal wieder deutsche Bands durch die Weltgeschichte. Kam das bei euch auch in Frage? Habt ihr da auch irgendwie über das Goethe-Institut ein bisschen was klar machen können?
Also wir haben die Reise haben wir vom Goethe-Institut bezahlt bekommen und der Anlass war ja auch eigentlich ursprünglich ein Gitarrenfestival, wo wir spielen sollten. Das hat sich aber irgendwie in dem ganzen Organisationswust dann doch erledigt und dann wurden das halt die Einzelkonzerte, aber trotzdem hat das stattgefunden und wir konnten fahren.
Wie lange wart ihr dann auf Tour in Ecuador?
Wir waren insgesamt bloß 12 Tage da für 6 Konzerte in 5 Städten.
Jetzt hat man natürlich als Indie-Band in Deutschland eine relativ klare Vorstellung davon, wie Leben auf Tour aussieht. Das wird in Ecuador, kann ich mir vorstellen, sehr anders aussehen. Was sind so die generellen Unterschiede zwischen Touren in Deutschland und Touren in einem erstmal völlig fremden Land in Ecuador?
Naja, abgesehen von der Sprache, was ja auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass man da dabei ist mit Spanisch, sind das auf jeden Fall die Wege, die man da zurücklegt. Also wir sind teilweise oder oft 8 Stunden einfach Auto gefahren. So einfach nur gefahren. Und so von der Organisation ist es auch ein großer Unterschied, finde ich, weil die Sachen halt einfach nicht vorher planbar sind. Und halt in dem Moment, also kurz vorher halt eigentlich dann organisiert werden. Also letztendlich gibt es keine großen Unterschiede von der Qualität oder so. Also es fehlt halt schon öfter was so, aber es ist dann auch letztendlich da, aber wann es da ist oder wann es kommt, ist halt die Frage. Mhm. So, das sind halt die Unterschiede.
Und wie war das so mit der Sprachbarriere? Wir haben das vorhin im Vorsetzer schon so ein bisschen gehört. Ihr seid da im Prinzip ohne Spanischkenntnisse hin, richtig?
So fast ohne. Wir konnten ein paar Verben, eine Zeitform, das musste reichen.
Konzert, spielen, wo Instrument. Wo? Ja. Ihr habt Leute da getroffen in Ecuador, die dort auch mit Bands unterwegs sind und auf Tour sind. Was sind das für Leute? Wen habt ihr da zum Beispiel?
Genau, wir haben Leute getroffen und sie alle interviewt und daraus ist ein Film entstanden, was im Vorsetzer schon erzählt wurde. Emitanius heißt der. Genau, es sind Musiker, Produzenten, 2 Labelbetreiber, die so ein bisschen erzählen von ihrer aktuellen Situation da. Unter anderem haben wir zum Beispiel Nelson getroffen, Nelson Garcia, einen Komponist, der auch mal längere Zeit in Berlin zu tun hatte. Und der war mal eine Zeit lang ein MTV-Star in Ecuador mit seiner Band Umbral. Und der hat uns ein bisschen über seinen Touring-Alltag in den 80er Jahren erzählt.
Touring is interesting here. When I started, we did some tours which were incredible because, yeah, there was no infrastructure, no, absolutely no sound systems or... We had to build, we did with my group Umbral in the 80s, which I still can't believe we did. We did a 45 city and small town tour within Ecuador, yeah. And we had a truck that opened up into a stage, like a stage truck. And we went through there were no roads really big like now. So that was amazing.
Nelson erzählt also, dass sie diesen stage truck hatten, weil es nicht wirklich Bühnen gab in den 45 ecuadorianischen Städten, in denen sie versucht haben, Konzerte zu organisieren, was auf jeden Fall bedeutet, dass das nahezu alle Kleinstädte, die vielleicht zugänglich waren, mit einschließt. Und das war eine ziemlich aufregende Zeit in den 80ern.
Umbral heißt die Band, in der Nelson spielt. Kennt man die in Ecuador? Ist das so eine landesweit bekannte Band? Oder?
Muss es auf jeden Fall gewesen sein. Also der Song, den wir gleich spielen, heißt A Donde Vas? Wo gehst du hin? Und ist von ihrem Best-of-Album, das vor ein paar Jahren erschienen ist. Also ich glaube, so die Ü30-Generation müsste sie auf jeden Fall kennen.
Okay, also so klingt Ecuador. Hier ist Umbral mit A Donde Vas. Das ist Umbral mit A Donde Vas hier im Ecuador, spezial mit Wooden Peak. Lass uns mal ein bisschen über Ecuador als Land sprechen. Was ist Ecuador für ein Land? Wie habt ihr das erlebt dort?
Ich glaube, die einen kennen es einfach nur als Pauschalurlaub und Galapagos und sehen das Land so spannend, weil es halt so dieses Urvolk halt auch noch gibt und das Hochland gibt. Es gibt viele Sportler, die dorthin fahren und dort ihren Urlaub machen.
Ganz kurz, wenn man da Urlaub macht, also es ist nicht so, dass man da irgendwie Backpacking-mäßig durchs ganze Land reist, sondern es gibt schon diese Galapagos-Inseln und da schaut man sich dann Schildkröten an oder
genau, so. Also das glaube ich dann schon eher spezieller. Also ich glaube so richtig so dieses Leben, was wir mitbekommen haben auf den Fahrten, das ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet, dass man auch so einfach mit dem Auto halt oder mit dem Bus halt direkt durchs Land fährt. Es gibt da so Hochburgen auf jeden Fall, wo man merkt, dass der Tourismus größer ist auf jeden Fall. Kaffee spielt eine große Rolle, natürlich auch die große Bananenplantagen an sich sowieso und natürlich auch das unfaire Geschäft damit. Also ist auch eine ganz große Sache dort. Und wie wir es halt erlebt haben oder was wir erlebt haben, ist halt, dass diese Grenze zwischen der ursprünglichen Natur und auch Stadt auch das Volk ausmacht. Also die eine Seite ist halt, dass die halt bitterarm sind und wirklich gar nichts da passiert und die halt irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Und die andere Seite ist halt das absolute Gegenteil. Also mit SUVs und große Autos und viele Frauen, sehr hübsche Frauen an der Seite der Männer, die halt da einfach lang stolzieren. Und teilweise halt auch dieser akademische Mittelstand, ne? Also die Lehrer sind und sich halt durchschlagen mit teuren Wohnungen und halt in der Stadt, in den Ballungszentren halt wohnen. Wobei ich nicht weiß, ob das alles jetzt so über einen Kamm zu scheren ist, ob man das so einsehen kann. Also das, was wir so gesehen haben, war eigentlich eher...
Aber so der Kontrast so zwischen Arm und Reich, der ist schon
sehr stark, ja.
Ja. Und in städtischen Gebieten siehst du das eigentlich die ganze Zeit. Der Hauptexport ist Öl und darüber erzählt uns Diego kurz was.
In einem Land wie Ecuador, muy rico, está arriba de un pozo de petróleo. y de todas maneras no es un país desarrollado porque no ha podido distribuir su riqueza de una manera equitativa. Yo creo que sí es el problema no solo ecuatoriano sino latinoamericano.
Diego beschreibt, dass dieses Problem, dass es diesen Reichtum gibt durch Rohstoffe in ganz vielen südamerikanischen Ländern, eben nicht nur ein ecuadorianisches Problem ist, sondern ein südamerikanisches. Und dass viele Länder dort Probleme haben, diesen Reichtum, der theoretisch eigentlich da ist, auch wirklich hervorzubringen und dasselbe auch kulturell in Form von vielleicht Hochkultur einzupflanzen.
Weil dieser Reichtum denen halt auch von außen auch genommen wird. Also es sind ja ausländische Firmen oder ausländische Konzerne, die dort in diesem Land halt Öl fördern, das eigene Land halt selbst davon nicht wirklich was hat.
Diego, den ihr da getroffen habt, ist auch ein Musiker oder?
Genau. Der ist klassischer Gitarrist.
Was haben die eigentlich gerade für eine Regierung in Ecuador?
Der Präsident ist Rafael Correa. Rein auf dem Papier ist es ein Schwellenland. Also es befindet sich sozusagen eigentlich auf dem Weg in Kapitalismus. Die Regierung ist sozialistisch angehaucht. Und so ein bisschen speziell ist der Präsident so in der Art, wie er Öffentlichkeitsarbeit macht. Denn er hat als Moderator eine Sendung jeden Samstag, Sabadidos, die mehrere Stunden läuft, mit wo er selbst singt, teilweise Gitarre spielt und so politische Message viel über Entertainment versucht, an den Mann zu bringen.
Musikalisch gibt es da sicherlich auch große Unterschiede. Wir haben gerade eben schon eine Band aus Ecuador gehört, ist aber vielleicht nicht, was der Mainstream hört in Ecuador, oder? Was läuft denn da so im Radio?
Also von ja, schon amerikanischer Indie-Musik schon, teilweise bis zu Pop-Schnulz, was man halt einfach gar nicht so wirklich kennt, über diesen ja, sehr speziellen Reggaeton, was eigentlich so die Haupt-Mainstream-Geschichte dort ist oder Mainstream-Musik ist und die wir uns auch anhören durften über 8 Stunden im Auto.
Was inhaltlich halt auf jeden Fall auch Themen schneidet, die speziell sind. Ne? Es geht halt viel um Chauvinismus und und Körperlichkeiten.
Und Party.
Wollen wir mal reinhören? Ihr habt uns einen Reggaeton-Song mitgebracht. Sowas, was man da also jeden Tag 8 Stunden im Radio hören kann. 24 Stunden wahrscheinlich. Was ist das für ein Track?
Der Track heißt Sex so wie nada más. Sex, nur Sex. Ella
rude boy. Ella me llama, pero no quiero nada. Solo fue una noche.
So klingt das in Ecuador im Radio zum Beispiel. Das ist der Musik-Mainstream in Ecuador. Uns interessiert aber auch, gibt es denn eine unabhängige Musikszene, eine Independent-Musikszene in Ecuador? Wooden Peak sind zu Gast im Studio und sie sind durch Ecuador getourt. Sie müssen es wissen. Wie ist es denn mit der unabhängigen Musikszene in Ecuador?
Also wir haben mit einigen Akteuren vor Ort gesprochen und können natürlich auch nur aus diesem subjektiven Blick jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, die ganz doll im Aufbruch ist und auch ganz gut miteinander vernetzt, aber eben nicht so groß. Wir haben unter anderem einen Labelbetreiber getroffen, Eduardo Zambrano, der betreibt das kleine Label Edmund Records und erzählt ein bisschen was über seinen Werdegang.
Con respecto a las demás personas, recién está empezando. Mira, hay un detalle curioso que la mayoría de demos, de solicitudes que me llegan, son de otros países. Son de países de Europa, en su mayoría.
Er erzählt, dass die Demos, die ihn erreichen, seit er dieses Netlabel gegründet hat, tatsächlich hauptsächlich aus Europa kommen. Oder mitunter, was ihn total freut. Und trotzdem gibt es aus seiner Sicht auf jeden Fall eine riesige Menge an neuen Releases, an spannenden Projekten, die jetzt gerade passieren.
Wie funktioniert denn die Musikindustrie in Ecuador? Ist das vergleichbar mit hier, dass man sagt, irgendwie, okay, es gibt einen gewissen Anteil Major-Labels, aber es gibt auch eine starke Indie-Szene, die mit alternativen Musikansätzen auf sich aufmerksam macht?
Also Musikindustrie funktioniert eigentlich gar nicht so wirklich. Also das, was wirklich passiert oder vor Ort passiert, ist so, dass das entweder komplette Produktionen sind, die da ins Land hineinkommen und dann halt Bühnen aufbauen und große Konzerte geben und dann halt auch wieder weg sind und alles ist unverändert. Die Industrie an sich ist leider sehr klein, weil die Indie-Leute an sich Musik machen, um erstmal nur eine Stimme zu bekommen. Also es geht gar nicht darum, dass die dann großartig touren können, weil das geht auch nicht wirklich. Also die Band oder die Leute, die wir kennengelernt haben, in diesem Fall Roberto, der selbst Musiker ist, die touren dann halt so fünf Termine und dann hat sich das auch schon erledigt und sind sich selbst bewusst, dass sie nur so von so 100 Leuten gehört werden, weil es halt einfach keinen Markt an sich gibt und halt auch keine Stimme gibt. Und das ist natürlich auch der Grund des Reggaetons, weil also die Leute noch nicht sensibilisiert sind auf wirklich selbstgemachte Musik, die halt jenseits von einem Major entsteht. Und das ist, glaube ich, sehr interessant.
Roberto, den hast du gerade angesprochen, ist ein studierter Musiker, der macht Gaming-Musik zum Überleben und den habt ihr getroffen.
Más o menos porque la industria, como llamamos nosotros, industria es porque se está moviendo. Existe y produce y puedes ganar una industria. Existe un movimiento algo ahí, tanto de cultura como de personas que le interesa eso y aparte económicamente. Entonces, yo creo que nosotros, yo no me siento dentro.
Roberto sagt, also eine Industrie gibt es mehr oder weniger, aber eigentlich kann man es nicht wirklich so nennen, sondern es ist eben eher der Fall, dass es Leute gibt, die Inhalte produzieren und die natürlich rausbringen, aber das überhaupt nicht industriell verwertet bekommen.
Wenn man sich das mal hier anschaut, ihr zum Beispiel seid ja bei Analog Soul, einem Label-Netzwerk möchte ich es nennen. Also da wird eben viel genetzwerkt, es wird viel kommuniziert, es gibt viele kreative Leute, die sich untereinander ergänzen. Gibt es so eine Szene, so ein Netzwerk auch in Ecuador?
Also ich denke, dass also gerade wenn man die Leute ja so kennenlernt, wie wir sie gesehen oder kennengelernt haben, ist das schon ein Netzwerk und auch jetzt in diesem Fall Carlos, der selbst Produzent ist, holt sich die Leute ran und unterhält auch die Leute. Also das heißt im Prinzip, dass die Leute am Ball bleiben, weil er halt irgendwie die finanziellen Mittel hat durch auch wieder ein zweites Standbein, in diesem Fall so Fernsehmusik und Industriemusik. Und das ist halt ja immer sichtbar, dass die Leute halt verschiedene Wege gehen. Ich meine, das machen wir auch. Ja? Also wir machen nicht nur Wooden Peak oder nicht nur diese Musik, sondern haben auch andere Sachen. Aber dort ist es halt wirklich so einmal der Brotjob und einmal die Sache, die einem am Herzen liegt. So. Und das sind so doch schon große Unterschiede.
Wenn es auch in der Form nicht weit weg voneinander ist, dass man eben natürlich nicht sich, also natürlich kann sich kaum jemand von der Band ernähren und das ist hier in diesem Bereich überhaupt nicht anders.
Ihr habt Musik mitgebracht aus Ecuador, noch mehr. Wir hören jetzt noch eine weitere Band. Was habt ihr mit dabei?
Wir spielen einen Track von La Máquina Chameleon, würde ich sagen, momentan ziemlich angesagter Indie-Act.
Das ist La Máquina Chameleon, eine Indie-Band aus Ecuador, eine der wenigen Indie-Bands in Ecuador, die es geschafft haben. Kann man das so sagen, Jonas und Sebastian von Wooden Peak?
Schon.
Also die kennt man in dem Land irgendwie. Wenn man sich so ein bisschen für Musik interessiert, dann ist La Máquina Chameleon da schon ein Name. Wieso gibt es dann eigentlich kein größeres Publikum für unabhängige Musik? Wir haben ja da schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass das sehr nischig ist da.
Dafür gibt es sicherlich viele Gründe. Einer, von dem uns viele erzählt haben, ist, dass dieses Selbstverständnis, zu einem Konzert zu gehen und dafür auch noch Geld auszugeben, nicht wirklich gegeben ist, sondern selbstverständlich ist, auf Party zu gehen, dafür richtig viel Geld auszugeben, das man vielleicht gar nicht hat. Also es gibt kein Selbstverständnis für Kulturkonsum, wenn man so will.
Genau, und die andere Seite ist, glaube ich, sind die Pirate Shops, die legal MP3-CDs mit 300 Songs für einen Dollar halt verkaufen, wo man halt super aufgemachte DVDs oder auch CDs kaufen kann, ohne dass man da irgendwie in die Bredouille kommt, also ohne Problem auch rankommt. Und dazu sagt auch der Nelson noch was.
Well, I don't know if you noticed, but one of the strange things here, it has a big impact on not only music, but on all creative like arts, is that piracy is quasi-legal activity here. I don't know if you saw the pirate shops. You haven't been there. They're amazing. You can go get some really nice DVDs. Perfect. Just wonderful DVDs for a dollar. And it's legal. So you go there, you buy, you know, everything you want, you pirate all the music from the world, anything you want, they just sell it to you, and you have a official sales receipt and they pay taxes. So that's a really terrible thing, and the reason the government keeps doing this is because it's very populist.
Also er sagt quasi, dass es, wie ich schon vorhin sagte, kein Problem ist, an alle Musik der Welt zu kommen, ohne Probleme, und dass es halt einfach von der Regierung halt akzeptiert ist und dass es natürlich dadurch eine blöde Sache ist für die Leute, die halt Musik veröffentlichen wollen. Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dass man da irgendwie in so einen Laden geht und dann gibt es da irgendwie so CDs mit ausgedruckten Covern.
Das ist unglaublich.
Ja. Wie sieht es denn mit Labels aus in Ecuador? Ist das vergleichbar mit deutschen Labels?
Wir haben bei der Recherche, auch als wir unsere Interviewpartner gesucht haben, eigentlich bloß zwei gefunden bei Discogs. Und von diesen Labels erzählen hier auch die Betreiber in dieser Sendung. Es gibt aber eine sehr diverse Szene auf jeden Fall noch für Metal zum Beispiel, was wir jetzt hier überhaupt nicht, wo wir nicht so viel darüber erzählen können, weil wir auf den Shows nicht waren. Und Alex Alvear, der ist eigentlich Bassist, so ein bisschen zwischen traditioneller Musik und Jazz, der erzählt uns ein bisschen was über die Szene.
Ecuadorian music, as of course, I think you can look at it in two ways. You can say Ecuadorian music is only traditional Ecuadorian music. For me, it's more broad. For me, Ecuadorian music is punk, death metal, jazz made in Ecuador. So, depends which side you're in. But there's a thriving movement. There's a lot of production. Some stuff really, really nice and innovative, original. There's a lot of production of conventional pop stuff and commercial music. There's a lot of that. The levels are not that great all around. Mm. Everywhere is like that. But I think that there is a strong movement going on right now, production-wise, but there's no industry. So it's very hard to tour within the country.
Alex erzählt davon, dass die Szene extrem divers ist, aber nicht in allen Punkten eben gehört wird, ne? Und sich auch auf alle Genres am Ende erstreckt. Und wir haben gesehen, dass dieses Zusammenschließen und organisiert sein in einem Label gar nicht so sehr zum Tragen kommt, sondern es gibt die unabhängige Szene und sie ist vernetzt, aber es schließt sich nicht so oft zusammen zu Labels.
Alex Alvear heißt er, ist das richtig?
Richtig, ja.
Und er macht auch selber Musik. Ihr habt einen Song von ihm mitgebracht auch?
Genau, der heißt Beguche.
Musik aus Ecuador, das ist das Ecuador-Spezial auf Detektor FM mit Wooden Peak, eine Leipziger Band, die durch Ecuador getourt ist, ist jetzt bei mir im Studio, Jonas und Sebastian. Touren durch Ecuador, wie muss man sich das vorstellen? Was habt ihr dort für Bedingungen vorgefunden, als ihr da durch das Land getourt seid?
Wir hatten auf jeden Fall viel damit zu tun, die Instrumente, die wir nicht mitnehmen konnten, im Flugzeug dort vor Ort zu besorgen. Also meistens war das bis kurz vor dem Konzert. Nicht klar, wo wir eine Snare herkriegen oder es war ein Schlagzeug da, aber es war schon 50 Jahre alt. Und auch für die Lokalmusiker ist es nicht so einfach, denn es gibt eine gigantische Importsteuer auf Instrumente, nämlich 70%. Und bei einem Durchschnittseinkommen von $400 sind viele Sachen einfach nicht so leicht zu besorgen. Dazu hat uns Eduardo erzählt, was die Geschichte mit seinem Samplepad war.
Por ejemplo, a mí que produzco música electrónica, me afectó full. Porque, por ejemplo, como le decía Jonas, yo tengo un controlador, Novation, otro acá. Entonces estaba en planes de comprarme un otro controlador. Entonces este controlador estaba, por ejemplo, en $400. Entonces después de unas pocas semanas regresé al local y había subido a $560. Entonces me quedé asustado.
Ja, Eduardo erzählt, dass er versucht hat, ein Samplepad zu besorgen. Das hat viel, viel mehr kostet als bei uns, obwohl er viel weniger zur Verfügung hat als wir. Und so geht es eben allen dort. Und deswegen hatten wir auch diese Probleme, uns die Instrumente zu leihen.
Wie kommt man da eigentlich an die Instrumente? Ist das kompliziert? Ist das einfach?
Also wir hatten da so ein paar Storys auch gehört, dass zum Beispiel in die USA geflogen wird und dann wird da halt einfach schon ein Case mitgenommen und dann soll der Synthesizer zurück und dann wird das aber nicht so gemacht, dass das irgendwie gemerkt wird, dass man Musiker ist, sondern dass das halt irgendwie die Freundin macht und dass da auch teilweise was schiefgegangen ist. Ja, also im Prinzip ist es eine Tauschgeschichte. Also es wird sehr viel repariert. Also wir haben sehr viel alte Synthesizer auch gesehen, alte Geräte gesehen, die halt im Top-Zustand 40 Jahre alt sind und da halt nichts dran ist, weil die halt top gepflegt sind. Andererseits sind die Deals halt einfach nicht machbar innerhalb des Landes. So, also Jonas sagte schon, diese Steuer, die da drauf ist. Dieser MIDI-Controller, der halt irgendwie das Dreifache kostet, also das ist die Realität. Ja. Also man kommt halt an
Wahnsinn.
Man kommt wirklich an nichts irgendwie so richtig ohne Probleme ran. Und da ist natürlich das Netzwerk riesig, wer irgendwas hat und wo man sich das leihen kann und natürlich auch die Preise dann dementsprechend, wo dann halt horrende Mieten teilweise genommen werden für Kleinigkeiten oder
und,
so.
Und diese Importsteuer, wie viel Prozent sind das dann von so einem Preis? Kann man das irgendwie beziffern?
70% oben drauf.
70%, ja. Also das macht die Instrumente wahnsinnig teuer, aber Not macht erfinderisch. Dieses, ich repariere meinen Sinti selber, das kann man sich hierzulande irgendwie gar nicht mehr vorstellen, oder? Dieses, dass man da so bastlermäßig unterwegs ist.
Es gibt tatsächlich so kleine Läden, die sind, ist ein Raum, so Mini-Läden, wo Leute sitzen und wirklich nur Teile liegen haben. Also so ein Gitarrenhals oder alte MIDI-Keyboards, wo halt die Teile ausgetauscht werden oder irgendwie gelötet und repariert wird, ja.
Durch was für Clubs, Locations seid ihr da so getourt in Ecuador? Gibt es da so überhaupt eine vitale Clubszene oder sind das ganz andere Veranstaltungsräumlichkeiten, als wie man es hierzulande kennt?
Für uns speziell war das ganz toll zwischen Untergrund und offiziell. Also wir haben in dem größten Konzerthaus von Quito, von der Hauptstadt, gespielt, aber auch auf dem Parkplatz. Bei Carlos in Guayaquil, weil es dort zum Beispiel keinen Ort gab, wo er dieses Konzert veranstalten konnte. Und öfter haben wir gefragt, wo wir denn beim nächsten Mal vielleicht spielen können, falls wir nochmal wiederkommen sollten. Und die Antwort war oft, wo war das denn? Wo wart ihr überall? Da und da und da. Ach so. Ja, dann, nee, so viel mehr fällt mir nicht ein. Also es gibt nicht so sehr viele kulturell aktive Städte. Und auch nicht so viele kulturell aktive Orte. Es ist zwar kein großes Land, aber trotzdem hat uns das ein bisschen überrascht, dass die Dichte so gering ist. Und Carlos, der unser Konzert veranstaltet hat in Guayaquil, spricht über die Clubsituation für seine Band.
Oh yeah, well, first the live venues, there are none probably. I mean, there's just like 2-3 places here in this city you can play, and they're not officially places, you know, like the one you play the night, Ermitaño Records, we do it in the parking lot, you know. It's not legal, you know. So we cannot do shows continually. So that's the problem here. The main problem is we don't have much or festivals. Too much places to play, and that's, you know, people here record an album and go tour. You can do a tour here in Ecuador like in a week, and that's it. And you're like, okay, where do I play now? What do I do? That's the main problem.
Carlos beschreibt, dass wenn er mit seiner Band zum Beispiel touren will, dass die Tour meistens nach einer Woche schon vorbei ist, weil es nicht mehr Orte gibt, an denen man spielen kann. Und das ist auf jeden Fall für uns natürlich kaum denkbar eigentlich, ne? Wobei wir jetzt in Deutschland auch sind, wo alle das Gefühl haben, sie könnten für immer touren.
Ja. Also Touren unter wideren Umständen sozusagen, ist alles nicht so einfach. Ihr habt es trotzdem irgendwie geschafft und ihr habt Musik mitgebracht aus Ecuador. Was hören wir als nächstes?
Richtig, wir hören noch einen Song von der Band Morfeo, von Carlos Band, der heißt Descanso.
Musik aus Ecuador, im Ecuador-Spezial hier bei Detektor FM. Bei mir im Studio sind immer noch Sebastian und Jonas von Wooden Peak. Ihr seid durch Ecuador getourt, habt da auch einen Film gedreht, eine Doku, wenn man so will. Und gleich am Anfang dieses Films gibt's ein schönes Zitat von einem Ecuadorianer, der sagt, wir leben hier musikalisch auf einer Insel. Ist das denn tatsächlich, dass Ecuador so eine musikalische Insel ist oder gibt's da Verbindungen zu Musikszenen in andere Länder?
Warum er das so beschreibt, ist, glaube ich, dass sie einfach merken, dass das Publikum, das sie erreichen, extrem überschaubar ist. So wie wenn man auf einer Insel wohnt und einfach niemand oder nicht so viele Leute von außen Zugang dazu haben. Es gibt bestimmt, glaube ich, Vernetzungen in bestimmten Genres, in andere Musikszenen, aber in erster Linie sicherlich einfach das Internet, ne? Es gibt viele Themen, die es aus Europa dort rüber schaffen. Es gibt natürlich Helden, die dort gehört werden, aber nie dort touren, leider. Aber es ist gefühlt auf jeden Fall für die lokalen Musiker schwer, dort rauszukommen. Also einerseits im Ausland zu touren auf jeden Fall, als auch eben sich einen Namen zu machen.
Aber das stimmt schon, was du ansprichst, so wenn ein großer Act auf Welttour ist, weiß ich nicht, Arcade Fire oder so, dann spielen die vielleicht in Mexiko, aber in Ecuador wahrscheinlich eher nicht, ne?
Ja, selten, denke ich.
Also Carlos fährt wirklich, fliegt und schaut sich, ja, also er hat die Möglichkeiten, sich die Konzerte in den USA anzuschauen.
Mhm. Oder man fliegt zum Lollapalooza nach Chile, nach
Santiago. Genau, ja. Aber da muss man dann auch das nötige Kleingeld dafür
richtig
haben, sozusagen. Ja. Wie ist es andersrum? Musik aus Ecuador, die über zum Beispiel irgendwelche Blogs oder so ist auch mal in andere Gefilde schafft?
Denke ich auch kaum. Wir haben eine Weißliste gefunden mit den 10 angesagtesten ecuadorianischen Acts im Indie-Bereich, die man auf dem Schirm haben sollte. Ansonsten versuchen wir es halt mit der Sendung so ein bisschen anzukurbeln.
Und mit dem Song, den wir jetzt hier spielen, ihr habt noch mehr Musik mitgebracht aus Ecuador. Ist er auch auf dieser Weißliste drauf, den Song, den wir jetzt hören?
Ich fürchte, der ist rausgekommen, nachdem die Liste erstellt wurde.
Ah, okay.
Und wir haben für den Song tatsächlich für ein Musikvideo zusammengearbeitet mit der Band Morfeo und der Song heißt Mars.
Das ist Morfeo mit Mars, wie das Meer, Indie-Musik aus Ecuador. Und damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Eine Stunde Ecuador-Spezial mit Wooden Peak. Jonas und Sebastian von Wooden Peak sind bei mir im Studio, haben in der letzten Stunde ein bisschen was erzählt über Ecuador, haben uns Einblicke gegeben in eine Musikszene, die wir eigentlich kaum kennen. Wir haben eine Stunde lang über Musik in Ecuador geredet, haben Musik gehört aus Ecuador, Indie-Musik aus Ecuador, aber auch das, was da tagtäglich im Radio kommt. Und wir haben Menschen gehört, die in der Musikszene in Ecuador aktiv sind, die Sachen in die Hand nehmen, Bands und Labels gegründet haben. Nicht immer unter einfachen Bedingungen, aber auf alle Fälle eine sehr spannende Szene. Vielen Dank an der Stelle schon mal für diese Einblicke an euch, Jonas und Sebastian. Die Reise ist für euch jetzt schon ein Weilchen her, wenn ihr da jetzt mal so ein bisschen das Revue passieren lasst mit so ein bisschen Abstand. Ihr habt ja auch diesen Film gedreht. Was ist euer Fazit? Was habt ihr mitgenommen aus Ecuador für euch als Musiker?
Ja, also in erster Linie auf jeden Fall der gute Gedanke, dass es überall gute Musiker gibt in erster Form und dass man einfach merkt, dass trotz den widrigen Bedingungen teils doch halt irgendwie eine Energie da ist und halt irgendwie was aufgerissen wird, was halt irgendwie Herzblut hat und man merkt, wie die Leute darum kämpfen, auch um diese Stimme zu haben und versuchen, einen Markt entstehen zu lassen. Wo wir, glaube ich, hier so ein bisschen gesättigt teilweise halt auch daherkommen, merkt man dort halt, brennt da irgendwie die Luft und das ist halt schon ein sehr schöner Einfluss, den man da merkt und auch tolle Freunde, die irgendwie dadurch entstanden sind, weil die halt auch einfach den Respekt halt uns gegenüber gegeben haben und wir natürlich auch und wir uns trotzdem auf Augenhöhe unterhalten konnten und das war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
Hat das irgendwie auch die Art und Weise, wie ihr an Musik rangeht, beeinflusst jetzt? Macht ihr seitdem irgendwas anders vielleicht in eurem Bandkosmos, wo ihr sagt, okay, da haben wir ein bisschen was mitgenommen aus Ecuador?
Also wir haben gemerkt, dass wir in der tourenden Praxis dann doch erstaunlich deutsch irgendwie rangegangen sind, weil hier erstaunlich viel nach Plan so funktioniert und es lohnt sich auf jeden Fall da gelassen zu bleiben, weil es am Ende dann irgendwie auf jeden Fall hinhaut.
Ja, ein bisschen entspannter. Ich fand zum Beispiel die Szene, als das erste Mal euer Tourmanager zu sehen ist, ich glaube, die erste Einstellung ist, wie er sich erstmal eindreht. Ne?
Ich glaube, ja, Standard.
Das ist so fast ganz gut die Herangehensweise vielleicht auch an und den Unterschied in der Mentalität. Kann man sich alles anschauen in dem Film, den ihr dazu gedreht habt? Die Kamera war immer mit dabei auf Tour in Ecuador und daraus ist so ein, ich glaube, 38 Minuten entstanden. Der Film ist frei verfügbar im Netz, kann man sich auf YouTube anschauen. Wir werden diesen YouTube-Clip dann auch einbinden bei uns im Artikel zu diesem Ecuador-Spezial. Dieses Ecuador-Spezial kann man dann nachher auch nachhören als Podcast im Netz bei uns auf detektor.fm. Jonas, Sebastian, vielen Dank für diese Einblicke. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Und wir sind gespannt, wo es als nächstes hingeht.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm/danke oder direkt auf unserer Website bei Unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.